Die größte Hilfe widerfährt, wenn wir eine Kassette oder eine Schallplatte von guten, biblischen, geistlichen Liedern laut in ihrer Wohnung abspielen und innerlich mitsingen? Es ist keine Frage, wenn wir gute, geistliche, biblisch fundierte erste Stunde, nicht schnodderig, anthropozentrisch, Gott ein guter Kollege, der in Exialdeck wohnt, mit dem ich so auf Du-Basis lebe, nicht? Wo der Mensch sagt, was Gott tun muss, sondern solche Lieder, die im Grunde genommen biblischen Text nachzeichnen. Ja? Und ich mache euch das als ein Zeugnis. Wenn ich geistlich indifferent bin, gleichgültig. Ich will nicht gleichgültig sein, aber ich komme nicht aus dem Loch raus. Ich sage es mal ganz grob, ich habe auch gar keine Lust jetzt zu beten. Ich wüsste wohl, wenn ich jetzt ins Gebetskämmerchen ginge, nach einer Stunde wäre die Sache wahrscheinlich anders. Es gibt ab und zu Phasen, wo ich mich so fühle. Einfach ausgelaugt, schwach, am Ende. Ist nicht wahr, dass ich sage, ich verzweifle am Leben. Ist auch nicht so, dass ich alles schwarz sehe. Aber einfach eine Gleichgültigkeit. Dann lege ich eine Disk auf. High Quality. Nicht Musik. Textlich. High Quality. Dann lege ich mich auf die Couch und dann singe ich innerlich diese Lieder. Innerlich. Äußerlich nicht so viel Kaffee. Wenn ich alleine bin, dann tue ich das oft. Dann setze ich mich ans Klavier. Früher, als ich noch mein Horn hatte, habe ich mein Horn genommen. Und dann habe ich diese geistlichen Lieder rausgeschmettert, dass die Wände dröhnten. Und dieses, es gibt kein Instrument, als das Blasinstrument, es gibt kein Instrument, bei dem man mehr das rauslassen kann, was man eigentlich innerlich trägt und was man erfüllt. Und dann habe ich gepustet. Und ich will euch eines sagen, das ist die Kur, die hat mir 14 Tage Kurzbibelschule ersetzt. Eine halbe Stunde. Eine Stunde. Wir haben in unserer christlichen Familie und Gemeinschaft die Bedeutung des Singens verloren. Studiert in der Bibel die Bedeutung von Singen. Und ich habe Verständnis dafür, weil die meisten sogenannten christlichen Lieder, die wir singen, gar keine Wirkung auf uns ausüben. Denn wir haben sie ja nur gern wegen der Musik, aber nicht, weil sie textlich gehaltvoll wären. Wir singen dann die Lieder nur noch wegen der Musik, dann können wir aufhören. Wir brauchen guten, biblischen Text. Ja. Also ich mache euch Mut, so im Durchschnittsalter von euch kannte ich wahrscheinlich 250 Lieder auswendig und konnte die einfach singen. Und das ist ein Reichtum, der ist nicht zu überschätzen. Da kann man an seiner Arbeit sein, dann summt man ein solches Lied einfach vor sich her. Viele dieser Lieder sind ja in den Situationen gedichtet worden, in denen ich mich jetzt auch gerade befinde. Das sind ja Gebete, das sind ja Zeugnisse, wo Menschen mit ihrem Herrn etwas erlebt haben. Und weil ich um diesen Reichtum weiß, kann ich ihn auch bezeugen. Und wir in der Familie, wir haben das viel gepflegt, als die Kinder noch zu Hause waren, die singen konnten. Bei den Jungen ist ja immer der Stimmbruch dann das Problem. Und nachher singen wir nicht mehr gerne, mindestens eine Zeit lang. Aber wir haben jeden Tag gesungen. Jeden Tag. Wenn ich meiner Frau eine große Freude machen will, dann sage ich, komm Mami, sonst gehe ich ans Klavier und dann singen wir miteinander 5, 6 Lieder und dann geht der Alltag weiter. Singen ist eine gewaltige Zeugnisstunde an die unsichtbare Welt, ist eine Kampfansage an die Dämonenwelt. Ihr wird klar gemacht, was wir glauben und was unsere Stellung ist. Darum habe ich immer ein bisschen Mühe, auch in der Bibelschule, ich sage das manchmal den Schülern, wenn Singen so lahm vor sich geht und man sieht es den einzelnen Leuten förmlich an, der Mund ist selbstständig, der redet nur die Worte, das Herz ist so ganz anders. Ne? Okay, das war Nebensache. Wir sind an einem sehr spannenden Thema, Fleisch. Jedes Mal, wenn ihr jetzt in der Bibel, wir sind ja kurz Bibelschule, wir wollen ja die Bibel kennenlernen, jedes Mal, wenn ihr jetzt Fleisch in der Bibel lest, werdet ihr definieren können, welche der drei Bedeutungen ist hier gemeint. Ich will euch verraten, die Sache ist ungeheim und ungemein kompliziert. Es gibt nämlich Fälle, da sind alle drei Bedeutungen drin. In dem einen Wort und in dem einen Vers. Und ein Beispiel von den ersten beiden Bedeutungen, wie Klaus sagte, habt ihr etwa, und das Wort wurde Fleisch und wurde uns. Da haben wir beide Bedeutungen. Wir haben die materielle Naturbasis und wir haben die menschliche Schwache. Ganz sicher haben wir nicht die dritte Bedeutung. Ganz sicher, darum wird das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nee, nee, dritte Bedeutung fällt hier weg. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich genug mache. Ich weiß auch nicht, ob ihr die Tragweite einer solchen zehnminütigen Durchsicht einsehen könnt. Wir bekommen jetzt plötzlich ein Instrumentarium in die Hand, viele, viele Texte der Bibel besser verstehen zu können. Wir können jetzt sofort einen Buntstift nehmen, ich brauche nur Rot für 1, Blau für 2 und Gelb für 3 zu nehmen und jetzt kann ich überall in meiner Bibel Fleisch anstreichen, zuordnen und wenn ich jetzt den Vers lese, dann verstehe ich den Vers viel besser, weil hinter dem Wort Fleisch nicht irgendetwas Undefiniertes, sondern etwas ganz klar Eingeordnetes steht. Und das ist eigentlich mein Verlangen in diesen Tagen, dass wir das miteinander etwas einüben und wenn ich hier weggehe, ihr Menschen seid, die einfach mit größerer Freude, größerer Präzision auch die Bibel lesen können. Jetzt bitte ich euch, schlagt mal bei euch eure Seite. Wahrscheinlich ist das 34 auch. Bin nicht so ganz sicher. Da, wo die drei Begriffe stehen, Fleisch definiert. Ist das 34? Ja. Okay, dann nehmt einmal die dritte Bedeutung. Und nach der dritten Bedeutung, da habt ihr Bibelstellen. Da steht Römer 7, 18, ich weiß das in mir. Und hier...
Seite 36 und 37 ist es.
36, also, Entschuldigung. Ja, ich habe eben keine Seitenzahl hier, weil ich das thematisch zusammengestellt habe und ich gehe ja nicht fortlaufend nach diesem Blättern. Okay. Da habt ihr in der Mitte der Seite die dritte Bedeutung, Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Könnt ihr sehen, hier definiert im Grunde genommen Paulus selber, was Fleisch gemeint ist. Und dann kommt nochmals ein Abschnitt und dann kommt ein wichtiger Gedanke nach Galater 5, 17. Und hier möchte ich einfach mit euch lesen. Unser Fleisch, dritte Bedeutung, gefallene Natur, ja? Unser Fleisch hat zwei Seiten, die sich gegen den Heiligen Geist auflehnen. Die eine Seite ist die sündhafte, das ist die, die wir immer meinen, wenn wir vom Fleisch sprechen, die das Gesetz Gottes bricht. Die andere Seite aber ist die der guten Werke. Das ist die religiöse Seite. Und leider wird die oft vergessen, vernachlässigt. Wisst ihr, dass unser Fleisch sich anstrengen kann, Gott wohlgefällig zu sein? Und dass Gott absolut Nein sagt zu dieser Anstrengung, weil sie aus dem Fleisch kommt. Fleisch ist meine gefallene Natur. Der Jesaja sagt, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Paulus sagt, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus den guten Werken kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Wir als Gläubige müssen aufpassen, dass wir nicht, nachdem wir gläubig geworden sind, plötzlich unser Fleisch bemühen, dass sich das mal anstrengt, etwas Gutes zu tun. Das nenne ich den krampfenden Christen. Das ist ein krampfer Christentum. Ich will das Wohlgefallen Gottes erwerben, verdienen. Ich will etwas tun. Ich gehe sogar in den Dienst des Herrn. Ich will sogar Menschen bekehren. Die mögen sich bekehren. Aber Gott hat kein Wohlgefallen an mir. Warum? Weil das aus dem Fleisch geschieht. Und Fleisch ist die sündige Natur. Gabi.
Woran kann ich das feststellen, ob das, was ich für Gott tue, jetzt aus fleischlicher Anstrengung kommt oder aus dem...
Das ist eine gute Frage. Ich gebe die Antwort Freitag 11 Uhr. Da habe ich in meinem Programm extra eine Stunde als letzte eingelegt, wo ich auf eine solche Frage eingehe, weil ich sie für eine ganz, ganz wichtige halte. Nur ich will jetzt das nicht vorwegnehmen und die Zeit hier nicht nehmen. Aber eines steht fest, uns muss klar sein, der Nikodemus ist vor Gott genauso ein Sünder wie der Zöllner, der im Tempel betet, Gott seine Sünde nimmt. Es gibt im adamitischen Fleisch, das ist Punkt 3, es gibt im adamitischen Fleisch keinen Unterschied. Das ist für mich etwas ungeheuer Befreiendes. Ich kann heute in eine Gefängniszelle gehen. Der Kriminelle da drin mag gemacht haben, was er will. Ich muss mich nicht erniedrigen auf seine Stufe. Ich kann ihn umarmen und sagen, wir beide sind verwandt. Wir haben das gleiche Fleisch. Ich kann nach St. Pauli in Hamburg gehen und kann in irgendein Bordell hinein, kann eines dieser Mädchen, in Bilde gesprochen, umarmen und sagen, wir beide sind ganz genau gleich. Du kannst in deinem Leben, in deinem Vorleben gehabt haben, was du willst. Ich habe das gleiche Fleisch. Du kannst keine Sünde dir denken, von der ich nicht sofort sage, ich bin fähig, sie zu tun. Ich habe das Fleisch, das diese Veranlagung hat. Was ist unser Unterschied? Der Unterschied ist nur der, wir haben verschiedene Erziehungszäune gehabt. Der eine hat eben einen ganz niedrigen Zaun gehabt und da ist er ganz schnell drüber. Und da hat sich das, was drin ist, ausgelehnt. Ich habe einen hohen Hinterzaun gehabt, konnte nicht drüber, aber habe genau das Gleiche da drin, wie der, der über den Zaun ging. Es gibt nur ein adamitisches Fleisch. Das kann ganz fromm, das kann getauft sein, konfirmiert sein, das sitzt jeden Sonntag auf der Kirchenbank und das des anderen, der in der Gosse liegt, der in der Drogenszene zu Hause ist, der kriminell ist, vor Gott gar kein Unterschied. Darüber werden wir morgen sprechen. Gar kein Unterschied. Das ist so wichtig, dass wir wissen, auf der adamitischen Fleischesseite sind wir alle miteinander verwandt. Und darum kann mir auch ein Mensch nie irgendetwas erzählen, wo ich dann die Augen aufreibe. Was? Was hast du getan? Sie können mich überhaupt nicht überraschen. Das Fleisch ist zu allem fähig. Mein Fleisch ist zu allem fähig. Da gibt es Leute, die sagen zu mir, wissen ja lieber, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, das werden Sie vielleicht nicht verstehen können und so weiter. Sage ich, haben Sie eine Ahnung? Wissen Sie, dass ich das gleiche Fleisch habe wie Sie auch? Ja, ja, das mag ja sein, aber, ja, ich sage, der einzige Unterschied ist, ich habe es im Herzen gedacht und sie haben es noch getan. Und jetzt haben die plötzlich Freiheit, jetzt können die rauskommen, jetzt drucksen sie sich nicht um 100 Ecken herum. Ich habe kein besseres Fleisch. Es gibt nicht ein religiöses Fleisch, was über dem sündigen Fleisch steht, sondern das religiöse Fleisch und das sündige stehen nebeneinander. Beide stehen unter der Verdammnis. Beide stehen unter dem Gericht. Und das müssen wir Frommen, wissen. Und darum ist das ein ganz wichtiger Abschnitt, der dort steht. Wir haben auch die Werke des Fleisches, des frommen Fleisches. Okay, wir sind beim Körper. Ich habe schon gesagt, wir können auch Leib sagen. Was geschah im Sündenfall? Geist, Seele und Leib von Adam lebten in einer wunderbaren Harmonie miteinander. Das war Ganzheit. Ihr wisst ja, wie dieses Wort heute wieder herumgeistert in der New Age-Bewegung. Ganzheitstherapie, Ganzheit, Ernährung und so weiter. Der ganze Mensch, der ganze Mensch, der ganze Mensch. Das ist doch keine Erfindung von New Age. Der Teufel kann nichts erfinden, das ist der Affe Gottes, der macht alles nach, was Gott erfunden hat. Gott hat die Ganzheit erfunden. Und jetzt kommt New Age und bietet der Satz Ganzheitslösungen an, neben Gott. Die können nie zum Ziel führen. Das ist Beleidigung Gottes. Was geschah im Sündenfall? Die Harmonie von Geist, Seele und Leib zerbrach. Und das ist unser Problem, deshalb sind wir alle kaputte Typen. Wenn einer von uns meint, er sei rund, dann lasse er sich mal gründlich untersuchen. Dann wird es nicht lange dauern, bis er merkt, dass er eine Dalle hat. Wir sind nicht rund, keiner von uns. Die Sünde hat jeden von uns zerfressen, ruiniert. Und jetzt sind wir erlöst, jetzt sind wir zum Glauben gekommen. Und was ist Heiligung? Heiligung ist wieder ganz werden. Heile machen. Kennt ihr den Ausdruck? Da hat das Kind der Puppe ein Bein ausgerissen. Und jetzt schreit es entsetzlich. Und kommt mit den zwei Teilen zu Mutti und sagt, bei uns im Dialekt, Mutti, heile machen. Was heißt das? Ganz machen. Was heißt Heiligung? Ganzwerdung. Vollkommen Werdung. Wieder ganz werden. Und unser geistliches Leben spielt sich darin ab, dass Geist, Seele und Leib wieder, soweit das mit diesem kaputten Leib noch möglich ist, in eine Harmonie kommen. Das heißt nicht, je geistlicher ich werde, desto niedriger werden die Dioptrien und der Tag kommt, wo ich das Nasenfahrrad weglegen darf. Ich kann nachts keinen Wecker anschauen. Ich muss erst die Brille aufsetzen, wenn ich wissen will, wie spät es ist. Ich kann keine Zeitung, die Balkenüberschriften, kann keine lesen, wenn ich meine Brille nicht habe. Das heißt jetzt nicht, dass durch Heiligung meine Augen wieder besser werden. Nein, mein Leib hat ja die Erlösung noch nicht erfahren. Ich weiß, dass mein neuer Leib im Himmel, der trägt noch keine Brille mehr. Das weiß ich. Da ist der neue Leib ist vollkommen, der ist nicht mehr auf Prothesen angewiesen. Aber heute, ja. Aber zwischen Geist und Seele, zwischen meinem inwendigen Menschen und meinem Leib ist keine Rebellion mehr da, wie sie beim Ungläubigen da ist. Und er kann sich kaputt machen, wie sie bei uns als Gläubige da sein kann. Wie oft missbrauchen wir unseren Leib? Denkt einmal als nächsten Ausdruck. Aber ich habe noch einen Satz vorher zu sagen. Wenn wir nun in der Bibel über den Leib der Ungläubigen anfangen zu studieren, dann finden wir etwas ganz Merkwürdiges. Ich will das nur erwähnen, denn darauf einzugehen, müsste ich eine halbe Stunde anlegen. Der Leib des Ungläubigen spielt in der Bibel eine ganz negative Rolle. Er wird fast immer nur als Leichnam bezeichnet. Der Leib des Ungläubigen ist etwas Schreckliches, weil ein Rebell Gottes, ein Feind Gottes, das Werkzeug des Leibes missbraucht zur Rebellion gegen Gott. Und das findet seinen Niederschlag in der Bibel. Wenn ihr also je ein Studium macht über den Leib des Ungläubigen, dann werdet ihr erschrecken, was für Negativausdrücke ihr über den Leib des Ungläubigen findet. Thema weg, wir kommen zum Gläubigen. Was geschieht, wenn ich Jesus Christus annehme? Was geschieht, wenn ich Jesus Christus annehme? Er kommt in mein Leben hinein. Und dieser Leib, dieser Körper, ist nun sein Haus. Und die Bibel bezeichnet unseren Leib als Gläubige, als Tempel des Heiligen Geistes. Tempel des Heiligen Geistes. Guck mal. Das hat viele Konsequenzen. Du stehst vor dem Spiegel oder sitzt es vielleicht bei der Friseuse und sagst, verpass mal meiner Visage eine neue Frisur. Da gibt es übrigens Leute, die haben fabelhafte Fähigkeiten. Denn wenn ich daran denke, ich muss was einkaufen an Kleidung, dann gucke ich mir den Verkäufer oder die Verkäuferin erst an, höre mir sie mal ein bisschen an, nach ihrer Fachkompetenz. Je nachdem sage ich zu ihm, sagen Sie mal, was raten Sie mir? Ich brauche ein Jackett für die und die und die Zwecke, ich bin der und der und der, verpassen Sie mir mal was mir passen soll. Das sage ich nicht jedem. Da habe ich nur ein paar Leute meines Vertrauens, denen ich den Mut hätte, das zu sagen. Da gehe ich auch ganz selten hin, weil das, was man dort bezahlt, mir viel zu teuer ist. Das ist eine gute Qualitätsware für besondere Zwecke. Kaufe ich mir mal sowas, aber sonst für den Alltag ist mir das viel zu teuer. Du kommst mit deinem Auto, mit deinem Eimer Farbe hinten drin, zu mir nach Hause, und sagt, ich will mal dein Haus neu schicken. Sag ich, Moment mal, da habe ich aber ein Wörtchen mitzureden. Da wollen wir doch erstmal miteinander darüber sprechen, welche Farbe. Ich bin doch der Besitzer, du kannst doch nicht einfach meinem Haus irgendwas verpassen. Denk mal, wie problemlos wir als Christen uns von der Welt was verpassen lassen. Und dabei ist das hier die Wohnung Gottes. Ich lag im Krankenhaus vor einer ziemlich schwierigen eventuellen Operation, wenn während der Untersuchung sie notwendig war. Das war für mich ein ganz gewaltiges Erlebnis. Solange ich noch klar war, habe ich gesagt, Herr Jesus, die arbeiten jetzt an deinem Haus, du bist ja dabei, du passt auf und das genügt. Danke. Dann bin ich ganz ruhig in die Operation reingegangen. Der Arzt hat nachher mal gesagt, Sie haben ja eine andere Einstellung zum Arzt und zum Schmerz und zur Gesundheit. Das ist wahr. Was meint ihr? Ich bin sportbegeisterter Mann gewesen, habe Sport getrieben, Meisterschaften mitgemacht und so weiter. Und dann Sportunfall, Wadenbeinköpfchen abgerissen 1959, ein Krüppel für mein ganzes Leben. Ist nicht einfach. Ich wusste, meine Karriere ist beendet, denn der Arzt sagte, für sie gibt es keine Hoffnung. Sport wird ein für alle Mal zu Ende sein. Für 2 Jahre konnte ich nicht gehen. Ich habe meinen Unterricht liegend auf einer Couch gegeben in der Schule. Das war gerade die Zeit verliebt, verlobt. Wir konnten keine Spaziergänge miteinander machen. Weil ich lahm gelebt habe, habe ein halb lahmes Bein. War nicht einfach, so als junger Mensch zu wissen, lebenslang ein Krüppel. Und da kamen liebe Brüder an mein Bett im Krankenhaus und haben so angefangen: Heinz, das muss doch furchtbar schwer sein für dich. Vielleicht können wir dir ein bisschen Trost bringen und so weiter. Ich habe das sehr geschätzt. Aber wisst ihr, anderthalb Stunden nach dem Unfall und der Diagnose des Arztes und dem Wissen um die Folgen, habe ich dort gelegen und habe gesagt: Herr Jesus, das ist dein Haus. Wenn es dir gefällt, in einem kaputten zu wohnen, dann ist es mir lange recht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann bist du der Einzige, der es heil machen kann. Hier bin ich. Und damit war mein Problem gelöst. Und ich habe das sehr geschätzt, was die Brüder meinten, tun zu müssen, mir zu helfen, aus einer Verzweiflung herauszukommen. Das war nicht nötig. Die Tatsache, dass es sein Haus ist, ist eine enorme Hilfe. Du wachst am Morgen auf mit Kopfweh. Sag einfach im Gebet: Lieber Herr, du siehst, das Haus, das du bewohnst, hat einen Dachschaden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hilfst du mir über die Runde, oder aber du heilst mich. Da kann er auch Medizin machen. Dann nehme ich die Tablette und sage: Danke, Herr, die Hilfe kommt mir nicht davon, die Hilfe kommt mir höchstens durch die Tablette, aber die kommt sowieso von dir. Und so habe ich dem Arzt auch gesagt: Ich sage, wissen Sie, Herr Doktor, meine Hilfe kommt nicht durch Sie, kommt nicht von Ihnen, aber kommt durch Sie. Deshalb sitze ich hier, gehöre nicht zu den Fanatikern, die sagen: Wenn du glaubst, bist du gesund. Wenn dem Herrn es gefällt, den Arzt zu gebrauchen, okay. Ich kenne jene anderen Zeiten, wo ich die Ältesten kommen ließ, über mir beten ließ und dann gesund aufgestanden bin. Das steht in der Bibel. Aber wir haben einen kaputten Leib. Und darf ich euch eines sagen? Wir haben heute einen solchen Leibeskult. Und New Age sorgt gewaltig dafür. Und die ganze Bio-Bewegung, die zunächst einen guten Ansatz hat, ist völlig missbraucht worden, um dem Götzen Leib, Körper zu dienen. Was für ein Tanz um das goldene Kalb machen wir heute mit unserem Leib. Leibesbewusst, körperbewusst leben. Wie viele Menschen drehen sich nur um sich selber. Und morgen beim Aufwachen, der erste Gedanke ist: Wie viele Stunden habe ich? Oh, das ist aber zu kurz. Dein Tag ist futsch für heute. Weil du abhängig bist, weil du unter dem Diktat deines Leibes stehst. Und davon müssen wir uns befreien. Dieses Haus ist das Haus unseres Herrn. Der wohnt ja in uns. Jeder von uns würde sagen: Herr Jesus, danke, dass du in mir bist. Und die Kräfte, die wir jetzt erfahren dürfen, in einem Schwachen, in einem Kranken, in einem Krüppelleib, ist unter Umständen das größere Wunder, als wenn der Herr uns gesund machen wird. Denn ich darf Tag für Tag aus dieser Quelle, aus dieser Kraft leben. Mein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes. Schlagen wir 1. Korinther 6 einmal an. 1. Korinther 6. Das ist eine der gewaltigsten Stellen über unseren Leib. Und es lohnt sich, an dieser Stelle auch einmal zu buchstabieren. 1. Korinther 6, 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und ihr gehört euch nicht selbst? Denn ihr seid teuer erkauft, darum so preist Gott vermittels eures Leibes. Was darf dieser Leib? Der darf heute Gott verherrlichen. Ob der im Bett liegt, krank ist, ob der geschwächt ist, ob der Bein amputiert ist, ob der mit Prothesen vollgestopft ist, das bleibt sich völlig egal. Es ist ein Leib, der die Erlösung noch nicht erfahren hat. Es ist ein Leib, der in den Tod geht. Dieser Leib muss sterben, als Folge der Sünde, auch bei uns Gläubigen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, wir haben aber einen gewaltigen Schatz in irdenen Gefäßen. Ihr kennt die Stelle, 2. Korinther 4, 17. Wir haben einen großen Schatz in irdenen Gefäßen. Jetzt ist Jesus Christus in uns. Jetzt ist dieses Haus plötzlich das Haus Jesu Christi. Was für eine Hilfe, wenn ich an den Umgang von Jungen und Mädchen, von Verliebten, Verlobten denke. Denke immer daran, jedes Mal, wenn du den Leib, den Körper eines anderen siehst, Haus Gottes, Haus Jesu Christi, ich habe kein Recht, ich habe keine Macht, darüber zu verfügen. Erst in der Ehe, sagt 1. Korinther 7, der Leib der Frau gehört dem Mann und der Leib des Mannes gehört der Frau. Aber erst in der Ehe. Vorher nicht. Und das sind Hilfen, das sind ganz gewaltige Alltagshilfen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn die Bibel den Ausdruck gebraucht, Tempel Gottes, die steht ja hier, das ist euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, wofür ist ein Tempel da?
Zur Anbetung.
Zur Anbetung, das ist das Erste. Zweitens. Ja, Anbetung.
Zu einem Ort der Gegenwart Gottes.
Ja. Drittens. Was wird im Tempel gemacht? Geopfert. Jetzt guckt einmal. Und jetzt könnten wir, ganz ehrlich, bis zum Mittagessen könnten wir uns nur mit dem Thema beschäftigen. So viele Bibelstellen gibt es in der Bibel über unseren Tempel. Über unseren Land. Was heißt Tempel des Heiligen Geistes? Das steht ja hier in 1. Korinther 6, 20. Darum preist Gott vermittelst eures Leibes. Preist Gott Anbetung. Ich darf meinen Leib einspannen in die Anbetung Gottes, wenn ich vorhin vom Singen gesprochen habe. Ist etwas Großes. Wir haben ja viele Lieder in der Bibel. Das sind die Psalmen. Wie oft, wenn ich in einem solchen Tief stecke, wenn ich in Problemen bin, wenn ich in großer körperlicher Schwachheit bin, dass ich kaum noch richtig beten kann, dann gehe ich in mein Zimmer, dann nehme ich einen Psalm und dann bete ich einfach einen Psalm durch. Eine wunderbare Stärkung, eine ganz große Hilfe. Unser Leib ist dazu da, Gott anzubeten. Im Tempel wird geopfert. Römer 12, 1.
Ja, da ist halt der Projektor ein bisschen knapp für das DIN A4-Blatt.
Das Opfer, Römer 12, 1. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig seid. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unsere Leiber zum Opfer begeben. Opfern heißt ja aufgeben. Opfern heißt ja auf den Altar legen und dann nicht wieder zurücknehmen. Wir denken immer an Isaak. An das Opfer Abrahams. Wir denken immer, wenn wir dem Herrn etwas auf den Altar legen, wann darf ich es wieder haben? Das ist ja nicht die Meinung. Sondern die Meinung ist, Opfer heißt aufgeben. Sich dahin geben. Der Vers meint auch nicht, sich an die Wand stellen lassen, um des Zeugnisses Jesu wieder nachknallen. Das ist ein leichtes Opfer. Das viel schwerere Opfer ist, Tag für Tag unseren Leib zur Verfügung stellen. Gott will meinen Leib heute als Opfer haben. Mein Leib ist ein Tempel. Meine Arbeit kostet meinem Leib ein Stück Leben. Jede Arbeit, die ich verrichte, jeder Tag, den ich lebe, verkürzt mein Leben. Ich kann mein Leben nicht irgendwo opfern. Ihr kennt das Alte Testament und ihr merkt jetzt, was für Weiten sich hier auftun, wenn wir anfangen, eine Bibelarbeit über das Thema Opfer des Leibes zu halten. Gott warnt Israel, ihre Opfer nicht auf Götzenaltären zu bringen. Wie viele Male lest ihr in den Geschichtsbüchern, der König hat auf den Höhen geopfert, also da, wo die Götzenaltäre waren. Und Gott hat das Volk gestraft. Gott straft uns, wenn wir unseren Leib in der Welt opfern. Mein Leib gehört nicht der Welt, mein Leib gehört dem Herrn. Die Welt hat kein Recht an meinen Leib. Dienst. Römer 6, 19. Muss menschlich reden, um eurer Schwachheit willen. Gleich wie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienst der Unreinigkeit, von einer Ungerechtigkeit zu der anderen, so begebet jetzt eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit. Und jetzt könntet ihr eine Konkordanz nehmen. Füße, Hände, Kopf, Augen, Ohren, Zunge und so weiter. Denkt einmal, wer kennt nicht das Lied, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich es für und für. Nimm. Und jetzt wird aufgezählt. Ihr findet für jedes Körperteil in der Bibel Bibelstellen, die zeigen, wozu Gott uns Hände gegeben hat, wozu Gott uns Füße gegeben hat. Wie sollten wir den Missionsbefehl je erfüllen, wenn wir nicht gehen könnten? Und da sagt der Epheserbrief, an den Beinen gestiefelt, fertig, zu treiben das Evangelium. Ach so, Herr, du hast mir Füße gegeben, damit ich an die Klingel meines Nachbarn gehen kann, da drücke ich drauf. Da möchte ich in sein Wohnzimmer gehen. Hätte ich die Füße nicht? Wie viele Male haben unsere Füße uns in die Sünde getragen? Mit der größten Selbstverständlichkeit. Wie viele Male haben diese Hände gesündigt? Jetzt darf ich diese Hände Gott weihen. Und der kann sie gebrauchen. Das ist Begriff in der Bibel Tempel des Heiligen Geistes. 5 Minuten Pause. Oder? Ist das noch nicht?
Nee.
Nein, noch um halb, danke schön, auch 8 Minuten. Ich bin dankbar für die 8 Minuten, denn ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen zu lange gemacht an diesem Thema. So dürfen wir also gerade dahin kommen, wo wir hinwollen und hin müssen. Unser Körper hat ja mit dem Alltagsleben zu tun. Wisst ihr, dass das Alltagsleben im Leben eines Christen eine ganz große Rolle spielt? Nehmt einmal schnell Seite 35. Seite 35, dann kann ich etwas kürzen, indem wir lesen. Seite 35, da findet ihr oben bloß beispielhaft einen Hinweis auf Glieder unseres Leibes. Aber dann kommt eine Anregung. Und die wollen wir jetzt beachten. Von Freud, dem Psychologen, ausgehend geht der Trend der heutigen Pädagogik mehr und mehr dahin, die besonders dem Christen nachgesagte Leibfeindlichkeit zu überwinden und das Bejahen und lustvolle Erleben des eigenen Körpers zu erreichen. Wisst ihr, wie das dann praktisch heißt? Du hast Hunger, weil du einen Nahrungstrieb hast. Du hast Lust, weil du einen Sextrieb hast. Und so wie du den Nahrungstrieb befriedigst, so befriedigst du ganz einfach den Sechsten. Das ist nichts Sündiges, das ist ein Trieb, das ist ein Bedürfnis meines Körpers. Nur die Christen haben gesagt, du musst Sex gleich Sünde setzen und ein Nein sagen.
Mir hat Moslem gesagt, mit dem bin ich mal ins Gespräch gekommen, der sagte, in jeder Religion ist es erlaubt, wenn man Hunger hat, sich das zu holen. Also der meinte damit, am Feld anzuhalten und sich mal eben Maiskolben zu angeln oder so.
Unsere Gesellschaft von heute hat nur ein Ziel, optimale Bedürfnisbefriedigung des Leibes auszuleben. Wo sind wir hingekommen? Zum Götzendienst unseres Leibes. Wo wollen wir hinkommen? In die Heiligung. Wir wollen lernen, unseren Leib dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Nun hat das Alltagsleben 3 große Gebiete. Einmal Essen und Trinken. 1. Korinther 10, 31. Ihr esst oder ihr trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Wie ist die Sünde in die Welt gekommen? Durch Essen. merkt ihr, Essen, durch Essen ist die Sünde in die Welt gekommen. Denkt mal an den gewaltigen Nahrungsgenussmittelmissbrauch. Hier kommt zum Beispiel der ganze Drogenkonsum. Der fällt alles unter Essen, Trinken, das ist Nahrungsmittel, Genussmittel, Missbrauch. Was für ein Diktat kommt von dem einen Gebiet Essen und Trinken über unser Leben? Wie schnell spannen wir ganze Phasen unseres Lebens ein, nur zu essen, zu trinken? Ich habe nichts dagegen. Lass mich gerne einladen und freue mich von Herzen. Ich tue es manchmal auch anderen gegenüber. Wenn wir heute Abend die Küche von Christine verschmähen, die sitzt nämlich dort, und sagen, wir gehen mal nach Hallmannshausen oder noch ein bisschen weiter weg und sitzen da in ein gemütliches Lokal und lassen uns mal was Bayerisches servieren. Er würde nicht mitmachen. Könnt ihr sehen, das kann zur Sucht, das kann zum Genuss im Sinne der Bindung werden. Und jetzt, das kostet ja was, kostet ein bisschen mehr als bei der Christine, und jetzt muss ich ein paar Stunden arbeiten, damit ich das leben kann. Könnt ihr sehen, wie ich jetzt meinen Leib letztlich einspanne zur eigenen Bedürfnisbefriedigung? Und wenn das anfängt, Schule zu machen, wo kommen wir hin? Jetzt bist du ein armer Sklave deiner Arbeit, nur weil du in deiner Wohnung einen gewissen Standard haben willst, weil du in deiner Küche einen gewissen Standard haben willst, weil dein Urlaub auf einem gewissen Niveau stattfinden soll und, und. Und jetzt ist dein Leben ein Sklavenbetrieb, diktiert von deinen Bedürfnissen des Leibes. Und das wollen wir einmal ehrlich sehen. Jetzt sitzen diese Leute in der Gemeinde und wir sollten Besuche machen. Evangelisation steht vor der Tür. Also, hör mal, ist ja gut gemeint, dass du mich anguckst, aber mit dem besten Willen, ich weiß nicht, wo ich diese Zeit noch unterbringen soll. Die Zeit ist voll bei mir. Entschuldigung, von was voll? Untersuche es, von deiner Bedürfnisbefriedigung, gefährlicher Weg, Götzendienst. Kleidung. Ist die Bibel etwa der Meinung, recht schlampig ist recht geistlich? Ist die Mode der Christen immer die von gestern? Das stimmt nicht. Wisst ihr, dass die Bibel uns auffordert, uns anständig zu kleiden? Wisst ihr, dass Kleidung ein großes Anliegen Gottes ist? 1. Mose 3, Adam und Eva. Wer war denn der erste Schneider? Gott. Gott. Er hat ja Adam und Eva eingekleidet. Oder denkt an heute Morgen. Vielleicht ahnt ihr, was in solchen Begriffen liegt. Wisst ihr, dass ein Gläubiger sich anders kleidet nach der Bekehrung, als er sich gekleidet hat vor der Bekehrung? Irgendwo wird eine Veränderung stattfinden. Das ist nicht etwas Fanatisches. Das ist nicht etwas, was nach Gesetzesparagraphen abläuft. Und diese Gesetzesparagraphen stellt womöglich die Gemeinde dann zusammen. Nicht? Und wir kennen das ja alle. Natürlich wird damit Missbrauch getrieben. Natürlich können wir dadurch in einen schrecklichen Krampf hineinkommen. Aber da, und interessant, die Bibel sagt kaum etwas über die Männerkleidung. Wenn die Bibel von Kleidung redet, reden sie immer nur von Frauen. Männer sind ja Modemuffel. Die textilverarbeitende Industrie beklagt ja die Gleichgültigkeit der Männer. Stellen wir mal vor, wenn die auch noch so eine Kleidersucht bekämen wie die Frauen, was die verdienen würden. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wäre in einem Schlag behoben. Nein, nein, wenn die Bibel von Kleidung spricht, dann spricht sie merkwürdigerweise immer die Frauen an. Und denkt einmal, ihr braucht nur in einem Modejournal die Beschreibung von bestimmten Modellen zu lesen. Da steht dann zum Beispiel sexy, da steht frech, da steht und so weiter. Da stehen so die richtigen Ausdrücke und dann treiben unsere Mädchen Schaufensterpsychologie. Wundern sich dann über all die Fische, die da kommen und anbeißen, weil sie die gar nicht gewollt haben. Ja, aber sie haben sich ja so gekleidet. Ich habe zu manchen Mädchen das schon gesagt. Ich sage, du musst dich doch gar nicht wundern, wenn die Jungen sich umdrehen nach dir, das willst du ja auch. Ja, du kleidest dich ja so. Ach so. Kleidung spielt in der Bibel eine große Rolle. Ich habe auch schon das andere gesagt zu Leuten, nur dann erst hinterher. Ich bin mal auf ein Mädchen zugegangen. Haare mögen ja auch hierher gehören. Die hat plötzlich aus einer nicht zeugnishaften Frisur was sehr Schönes gebastelt und ist in die Öffentlichkeit gekommen. Bin ich auf sie zugegangen und habe ihr gratuliert zu ihrer Frisur. Guckte die mich vielleicht an. Und damit habe ich ihr deutlich gemacht, das, was vorher war, gehört nicht auf den Kopf eines Christen. Das ist dann so, wie eine Gemeinde ein Zeugnis über einen Praktikanten geschrieben hat bei uns. Die Gemeinde schrieb, was die Praktikantin sagte, war ausgezeichnet, nur man musste die Augen zumachen, dass man sie nicht sah. Denn sobald man sie gesehen hat, widersprach ihr Äußeres dem, was sie verkündigte.
Das ist noch nicht
zeugnishaft, die Frisur. Jutta, ich habe schon vorgebeugt, als ich sagte, das besteht nicht in Paragraphen. Aber die Frage ist berechtigt und über die Frage kann und soll man auch sprechen, nur dafür würde die Zeit nicht bleiben jetzt.